Was für eine absurde Situation war das eben. Zwei Leute, die sich versehentlich abhalten davon, sich das Leben zu nehmen. Ob diese kurze Begegnung ausgereicht hätte, sie umzustimmen, das bleibt bei unserem Stück bewusst offen. Aber es wird auch schon ein bisschen deutlich, wie es hätte anders gehen können. Wenn ich sie früher getroffen hätte, müsste ich vielleicht gar nicht hier stehen. Dass einer da ist, der mir zuhört, dem ich mein Herz öffnen kann, der mich versteht. Wir können das nicht verhindern, dass das Leben uns manchmal sehr grausame Dinge zumutet. Dass jemand seine Mutter pflegt und dabei total isoliert wird. Oder dass jemand in seiner Beziehung sehr unglücklich und einsam ist. Wir können das nicht verhindern. Aber wir können unser Ohr und Herz füreinander öffnen und einander so die Liebe von Jesus weitergeben. Auch in unserem Land, auch in unserer Stadt gibt es Suizid. Und vielleicht begegnen uns auch mal Menschen, die das Leben nicht mehr aushalten. Was kann man dagegen tun? Aus der Hospizarbeit und der Palliativmedizin habe ich eine interessante Berichte gehört. Ich kenne Leute, die da arbeiten. Und die haben eigentlich übereinstimmend erzählt, wenn jemand bei ihnen nicht mehr leben möchte, sondern sich danach sehnt zu sterben, dann ist der Grund fast immer ein Mangel an Liebe. Wo Menschen Zuwendung bekommen und Aufmerksamkeit, da wollen sie auch leben, trotz Schmerzen und Hilfsbedürftigkeit. Vielleicht kann man sagen, Liebe ist das Allheilmittel gegen Verzweiflung und Todessehnsucht. Deshalb sagt der Apostel Johannes, lasst uns lieben, denn er, Jesus, hat uns zuerst geliebt. Und es ist ganz interessant, es gibt in Eusebs Kirchengeschichte ein ganz altes Buch, Berichte über den alten Johannes, als er als alter Mann in Ephesus lebte und er wurde in den Gottesdienst reingetragen. Er konnte nicht mehr laufen, konnte auch nur noch ganz schlecht sprechen. Aber was er immer wieder gesagt haben soll, ist dieses, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Bleibt in der Liebe, habt einander lieb. Also wenn jemand zu dir kommt oder du merkst, der braucht ein Gespräch, dann nimm dir die Zeit, mach ein Treffen aus, wende dich nicht ab. Was haben wir denn dann zu sagen in so einer Situation? Wenn wir einem Menschen begegnen, der Suizidabsichten hat? Den richtigen Ton und die richtige Wortwahl, das kann man nicht im Voraus sagen. Das musst du merken vom Heiligen Geist, dass der dir das zeigt. Aber inhaltlich, sachlich gibt es ein klares Nein und ein klares Ja, was wir zu sagen haben. Das klare Ja ist, du als Person, also auch dein Leben, ist kostbar und wertgeachtet in Gottes Augen. Du bist ein einmaliger, geliebter Mensch, egal wie unerträglich deine Lage gerade ist. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Er hat zu dir und deinem Leben Ja gesagt. Er kennt alle deine Leiden und er liebt dich trotzdem mehr als alles und mehr als jeder Mensch. Dieses Jahr, wie auch immer ihr das dann sagen könnt, dieses Jahr wollen wir ihm sagen oder ihr. Und wir wollen auch ein klares Nein sagen. Nein, du sollst nicht töten. Gott hat gesagt, du sollst nicht töten. 5. Gebot. Am allerwenigsten dich selbst. Suizid ist keine Option. Es gibt einen anderen Ausweg, auch wenn der gerade jetzt nicht sichtbar ist. Gott sagt, Jeremia 29, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir Zukunft und Hoffnung gebe. Gott hat eine Zukunft für dich. Du hast dir das Leben nicht selber gegeben, du darfst es dir auch nicht nehmen. Gott sagt Nein dazu, weil er zu dir und deinem Leben Ja sagt. Über Jahrhunderte war es ja im christlichen Abendland so, dass Selbstmörder nicht in geweihter Erde beigesetzt wurden. Der Friedhof als Abbild des Paradiesgartens stand ihnen verschlossen, war ihnen verschlossen. Das war eine grausame, eine harte Warnung an die Lebenden, dass Suizid absolut gegen Gottes Willen ist. Da fand ich es besonders spannend und ich weiß nicht, ob die Szene echt ist, ob sie gut recherchiert ist oder ob sie auch nur gut erfunden ist. Da lief ein Luther-Film am Reformationstag und da sieht man Luther, wie er nachts einem anderen dabei hilft, einen Selbstmörder auf dem Friedhof zu begraben. Sein Freund ist voller Angst dabei, er fürchtet sich, dass sie entdeckt werden könnten. Aber hinter dieser Szene steckt die Überzeugung, Gottes Barmherzigkeit endet nicht an unserem Versagen. Martin Luther wusste aus eigener bitterer Erfahrung, wohin Depressionen und innere Not einen führen kann. Und er war überzeugt, jede Sünde kann vergeben werden, auch eine, die man nicht mehr bereuen kann. Wir sollten uns hüten, etwas zu tun, was Gott nicht will, aber wir sind auch nicht Richter über unsere Schwestern und Brüder. Wie gehen wir damit um, wenn in unserem Bekanntenkreis unter Freunden jemand gestorben ist, sei es so durch Suizid oder in einem anderen Kontext? Unsere natürliche Reaktion, meine auch, ist Leidvermeidung. Wir sind so gestrickt, dass wir uns nicht gerne fremden Leid aussetzen. Wir meiden alles, was unsere Lebensfreude einschränken könnte. Normal ist die Fluchtreaktion. Ich schaue weg, ich gehe weg, ich meide diesen Schmerz, ich will damit nichts zu tun haben. Wieso sollte ich auch Zeit und Kraft auf mich nehmen, wo ich doch viel angenehmere Dinge machen könnte? Es gibt nur einen Grund, aus Liebe. Aus Liebe mute dir diese Last zu und lass den Trauernden nicht allein. Ich habe Freitag einen interessanten Bericht gelesen auf der Homepage des neuen Senior Pastors von der Willow Creek Gemeinde, dem Nachfolger von Bill Hybels. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Invitational Life. Und wenn man auf diese Seite geht, invitationallife.org, dann liest man diesen Bericht, den er da reingestellt hat, von einer Frau, der sehr gut zu unserer Situation passt. Die Frau, die den geschrieben hat, berichtet, wie sie mitbekam, dass im Haus gegenüber der Mann verstorben war und seine Ehefrau jetzt alleine war. Und sie kannte die kaum, die Frau, die Familie. Und sie schaute durch die Scheibe hinüber und fragte sich, was soll ich da nur sagen? Was geht mich das überhaupt an? Sind ja nur Nachbarn. Aber irgendwie hat sie gemerkt, der Heilige Geist wollte, dass sie einfach darüber geht. Mit leeren Händen, ohne fertige Antworten im Gepäck. Dass sie einfach hingeht und das Leid in Liebe aushält. Und das hat sie dann gemacht. So wie die Freunde von Hiob sich 7 Tage neben ihn gesetzt haben und nichts gesagt haben. Und dann hat sie ihr geholfen bei dem, was dann kam, die Traueranzeigen, Kuchen für die Trauerfeier, all sowas. Und dann ist eine kleine Freundschaft entstanden und nach einigen Wochen fragt die Nachbarin, sie hätte da gesehen, dass sie sonntags morgens immer das Haus verlässt, wo sie denn da immer hingeht. Und dann ist sie mal mitgekommen in den Gottesdienst und mit der Zeit hat sie zum Glauben gefunden und wurde sehr getröstet von Gott. Also, wenn jemand in deinem Umfeld von Leid getroffen wird, bleib nicht auf Distanz. Gib dir einen Ruck, bete um Liebe und Geduld und dann geh hin und schau, was Gott daraus macht. Vielleicht ist es dann irgendwann auch dran, von Jesus zu erzählen, der den Tod besiegt hat. Aber erstmal muss man das Leiden und die Trauer mit aushalten. Mir fällt das immer wieder schwer, auch wenn ich Pfarrer bin und öfter gerufen werde, wenn jemand gestorben ist. Ich merke aber, wie wichtig das ist. Heute an diesem Sonntag denken viele an Menschen, die ihnen lieb waren und die sie schon begraben mussten. Bei manchen kommt auch die Angst vor dem eigenen Sterben hoch. Da möchte ich einfach 2 Trostworte mitgeben, die ich auch ins Gottesdienstblättchen gedruckt habe, die mir besonders lieb sind aus dem Neuen Testament, einer aus dem Alten und einer aus dem Neuen Testament. Den ersten habe ich entdeckt in der Gemeinde, wo ich früher Pfarrer war. Im Dom der Niederlausitz in Luckau steht ein alter Grabstein aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 17. sogar. Und da gibt es eine hebräische Inschrift, alles auf Hebräisch, der ganze Grabstein. Und weil ich mal Hebräischlehrer war, konnte ich das lesen, fand das natürlich auch spannend. Und habe da den Vers gesehen aus 1. Mose 49. Und wenn man dieses Kapitel liest, 1. Mose 49, da sieht man, Jakob segnet seine 12 Söhne. Er nimmt sich da viel Zeit, das ist ein langer Text, er segnet seine Söhne. Und plötzlich, mitten unter all diesen Segensworten, steht ein Ausruf des sterbenden Jakob. Der Ausruf heißt, Jahwe, ich warte auf dein Heil. Jakob bekam in diesem Moment vom Geist Gottes die schöne Gewissheit, dass er Gottes Heil schauen wird, wenn sein Körper ihn mal im Stich lässt. Und interessant ist, dass das hebräische Wort dort, das Wort für Heil, ist Yeshua. Yeshua. Und genau dieses Wort hat Gottes Engel zu Josef gesagt und hat gesagt, dieses Kind, was da geboren wird, dem sollst du den Namen Yeshua geben. Jesus heißt Rettung. Man kann 1. Mose 49, Vers 18 also auch übersetzen, Herr, ich warte auf deinen Jesus. Jakob hat auf Jesus gewartet. Er wusste, Jesus ist auf der anderen Seite. Und genauso geht es Paulus in 2. Korinther 5. Er freut sich drauf, bei Jesus zu sein. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Was für ein Wahnsinnssatz. Ich bin noch nicht so weit, dass ich den nachsprechen kann, aber das wäre ein cooler Satz für meinen Grabstein, ich meiner Frau schon gesagt. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Weil er weiß, dass Jesus lebt, hat er keine Angst vor dem Sterben. Er weiß, ich gehe nicht ins Nichts. So wie der Tropfen im Ozean, was man sich in anderen Religionen so wünscht. Nein, ich gehe zu Jesus. Das gilt auch für uns. Wenn unser Körper, diese Zeltwohnung, abgebrochen wird, sagt Paulus, dann hat Gott für unsere Seele noch ein anderes Haus. Sterben ist nur ein Umzug für Christen. Wir ziehen in das endgültige Zuhause ein. Wir werden für immer daheim sein beim Herrn. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.